Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich begrüße Sie heute von ungewöhnlicher Stelle, nämlich aus Norditalien, aus Brescia. Hier ist Sebastian Günther, der Produzent dieses Podcasts. Und ich muss mich, glaube ich, zuerst einmal bei Marcel Becker bedanken. Denn was genieße ich hier? Ich genieße hier traumhaftes italienisches Essen. Ich genieße die Kultur, die Bauwerke und zum Glück, sonst würde mich Marcel Becker wahrscheinlich sofort zurückordern, absolut fantastisches WLAN, um auch hier aus dem Homeoffice zu arbeiten. Ich besuche hier meinen besten Freund Simone. Simone, was haben wir denn gemacht?
Buongiorno, oggi abbiamo visitato Duomo di Brescia, il Castello, e abbiamo mangiato un buon gelato.
Ja, und wenn ihr Italienisch so gut ist wie meins, ein Glück habe ich vorher mit ihm abgesprochen, was er zu sagen hat. Er hat sie begrüßt, guten Morgen gesagt und hat uns erzählt, dass wir im Dom waren, dass wir das Schloss besucht haben und ein für Italien typisches Eis gegessen haben. Heute ist Dienstag, der 12. März 2024 und ich wünsche Ihnen viel Freude bei Episode 98.
Becker am Morgen.
Alles, was die Stadt bewegt. Der tägliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
Das ist doch wirklich nicht zu fassen, oder? Homeoffice auf die Spitze getrieben. Gönn ich Sebastian natürlich viele leicht vergiftete Grüße zurück nach Italien. So, jetzt zu unseren Themen. Achtung, hier kommt gleich zum Einstieg eine Warnung. Heute Morgen geht es ausführlich um das Thema, welches in der Regel für richtig Puls sorgt. Und zwar auf beiden Seiten, ob dafür oder dagegen. Das Gendern. Sie wissen das ja, es gibt in Hamburg eine Initiative, die das Gendern zum Beispiel in der Verwaltung untersagen möchte. Möglicherweise gibt es jetzt einen Gegner, der Anti-Gender-Initiative den Todesstoß versetzen könnte. Und das ist ausgerechnet eine Einrichtung, die besonders bei Schülern und Lehrern ganz oben im Kurs steht. Die Auflösung für diesen kryptischen Teaser gleich. Außerdem verrät uns noch der Kultursenator Carsten Broster, für welche Idee er seinen Job als Politiker an den Nagel hängen würde. Hat er die Idee schon oder wartet er noch auf eine Eingebung? Wir sprechen mit ihm über KI im Allgemeinen und über KI im Besonderen in der Musik. Mein Name ist Marcel Becker und wir starten jetzt. Um kaum ein anderes Thema tobt so ein Kampf. Also so ein ideologischer Kampf, im wahrsten Sinn mit Worten geführt und mit teilweise erstaunlicher Härte, und zwar von beiden Seiten. Sowohl von den Befürwortern als auch von den Gegnern. Ja, wir sind beim Gendern angekommen. Hier in Hamburg hat sich schon vor längerem eine Initiative zusammengefunden, die per Abstimmung das Gendern unterbinden möchte. Ihr Motto: Schluss mit Gendersprache in Verwaltung und Bildung. Diese Initiative ist ein bisschen genervt und schuld daran sind, also im übertragenen Sinn, die Sommerferien. Matthias Iken, unser stellvertretender Chefredakteur im Podcaststudio. Was haben die Sommerferien mit dieser Initiative zu tun?
Ja, das Problem ist, dass die Volksinitiative jetzt die nächste Stufe während der Sommerferien zünden muss. Es gibt ja immer drei Schritte für eine quasi Volksabstimmung. Das erste ist die Initiative. Da musst du 10.000 Unterschriften sammeln.
Haken
das haben
dran.
Sie geschafft. Jetzt kommt die zweite Stufe, deutlich schwieriger. Da musst du rund 66.000 Unterschriften in 3 Wochen bekommen. Und wenn du das geschafft hast, dann gibt es eine Volksabstimmung. Und jetzt ist die spannende Frage, schaffen sie das? Und weil die Fristen so sind, wie sie sind, müssen sie jetzt in den Sommerferien sammeln. Und das wird, wie wir beide ahnen können, nicht ganz einfach.
Ja, und jetzt stellt sich natürlich die Frage, geht es nicht anders? Oder könnte man dahinter vielleicht vermuten, dass bestimmte Gruppen, die ein Interesse haben, gegen diese Initiative sind, das da mit Absicht hingelegt haben? Ich spreche das jetzt mal so aus.
Ja, mit Absicht hingelegt kann man nicht sagen, weil es gibt immer so Automatismen. Fristen, die relativ kompliziert juristisch loslaufen, wenn es eine Debatte gibt in der Bürgerschaft, wenn die Unterschriften eingereicht werden, dann laufen Fristen. Der Punkt ist, und deshalb finde ich, macht die Initiative einen Punkt, ist, dass sie hätte eine Verlängerung bekommen können. Das ist ein relativ normaler Vorgang. Eine Volksinitiative kann sagen, wir brauchen noch ein bisschen Zeit oder wir wollen uns noch mit euch im parlamentarischen Verfahren einigen. Also gebt uns eine Fristverlängerung. Die gab es in der Vergangenheit. Ich habe extra beim Landeswahlleiter angerufen, weil ich dachte, mir stimmt dieser Vorwurf. Und der sagte, ja, das sei ihm bislang nicht bekannt, dass man eine Fristverlängerung ablehnt. Und damit kann man schon sagen, ist jetzt nicht ganz Fairplay.
Nun liegt es ja in der Natur der Sache, also in der Natur einer Volksinitiative, dass sie sagt, wir sind mit einem ganz bestimmten Punkt der aktuell herrschenden Politik nicht einverstanden, sonst würden sie ja keine Volksinitiative starten. Und dann geht es los. Und auf der anderen Seite, die aktuell dann herrschende Politik, in diesem Fall ist es jetzt Rot-Grün, ist aber eigentlich egal, weil es ja ums Prinzip geht, dann sagt, wir gehen auf diese Initiativen zu und versuchen schon mal am Rand vielleicht das eine oder andere abzuräumen und zu gucken, ob wir nicht einen Kompromiss finden können. Das ist doch auch in der Regel in den letzten Jahren hier passiert.
Das muss ich auch sagen. Hat mich auch gewundert, weil ich weiß wohl, dass viele Sozialdemokraten da so ein bisschen mit der Faust in der Tasche unterwegs sind und sagen, mein Gott, lasst uns doch gucken, ob es nicht eine Lösung zumindest gibt. Während die Grünen natürlich das für ein sehr, sehr wichtiges Thema halten, weil die haben das vorgelebt, die haben damals auch durchgesetzt, dass im Koalitionsvertrag schon eifrig gegendert wurde. Das ist so ein, sage ich mal, grünes Herzensthema. Und die SPD ist jetzt mitgegangen und hat eigentlich, also abgesehen von einem Höflichkeitstreffen, so sagt es die Initiative, das kann man aber auch nachzählen, hat es da keinen Austausch gegeben. Das, vom Markt zu überraschen, wenn man sieht, mit welchen Inis man sonst sich doch zusammengesetzt hat, um dann eine Lösung zu finden.
Aber gibt es keine Möglichkeit für einen Kompromiss? Das ist ja das, was wir als Außenstehende dann immer nicht verstehen, wenn man sagt, nee, wir finden einfach nicht zueinander. Wir denken immer, dann setzt euch doch mal an einen Tisch und redet miteinander. Das, was ja in anderen Fällen auch passiert, wenn es zum Beispiel um Naturschutz geht und eine angestrebte Volksinitiative, da hat das ja stattgefunden. Oder sind das so weit auseinandergehende Interessen mit dieser Initiative, dass der Senat einfach sagen kann, und ich will hier noch nicht mal von Ideologie sprechen in dem Fall, sondern einfach sagen, das ist unsere Linie, wir können hier keinen Zentimeter von abweichen.
Natürlich setzt man sich auch nur dann mit einer Initiative zusammen, wenn man glaubt, dass die problemlos 66.000 Unterschriften bekommen. Also wenn man Angst hat zu verlieren, dann versucht man, ein Volksbegehren abzuräumen. Keine Profite mit Boden und Miete war eine Initiative, die war eigentlich sehr, sehr weit weg, muss man sagen, von sozialdemokratischer Wohnungsbaupolitik. Da hat man aber den Kompromiss gesucht, weil man Angst hatte, wir verlieren das. Und in diesem Fall ist es, glaube ich, so auch jetzt, wenn es in die Sommerferien fällt, dass man sagt, wir hatten nur 16.000 Unterschriften bei der ersten Sammlung, die kriegen die 66.000.
Glaubst du das tatsächlich?
Ja.
Ja, und Matthias, und ich glaube, da liegt ein Denkfehler vor. Also, oder zumindest ist das eine Art und Weise, wie Politik gemacht wird, mit der ich nicht so richtig was anfangen kann, weil mir da die Erfahrung fehlt. Aber wenn die Politik, die aktuelle Politik, unser Senat im Moment denkt, wir können mit so einer Art Taschenspielertrick, nenne ich das jetzt mal. Es ist ja legal, es ist ja nicht verboten, was da passiert, aber diese Volksinitiative schon im Vorfeld abräumen, dass es gar nicht erst zu der Abstimmung kommt. Dann mag das sein, dass du diese Initiative vom Tisch kriegst, aber du kriegst ja das Thema nicht weg. Und du kannst dir jede Umfrage angucken. Mindestens 70, wenn nicht 80% der Bevölkerung sagen immer, hört uns auf mit dem Gendern. In der Mehrheit sind immer die Frauen auch gegen das Gendern, mehr noch als die Männer. Ich dachte immer, für die machen wir das eigentlich. Und dann siehst du in diesen Umfragen, dass selbst liebe Wählerinnen und Wähler, liebe Schülerinnen und Schüler, das wird von den meisten Menschen schon als Gendern betrachtet. Und dann lese ich im Abendblatt einen SPD-Mann vom SPD-Kreisverband Hamburg-Nord, Alf Thomas Epstein. Ich weiß, Matthias, das ist nicht die Speerspitze der SPD hier in Hamburg. Aber der äußert sich im Abendblatt zu der aktuellen Politik und sagt, wir haben da Probleme, Stichwort Elbtower und Jungfernstieg, und sagt dann folgenden Satz. Wir müssen aufpassen, dass wir auf die große Mehrheit der Bevölkerung achten. Und da denke ich nur, ja, hat der Mann wahrscheinlich recht. Aber warum dann nicht beim Gendern?
Also es ist ein Risiko, muss man ganz klar sagen. Also das kann man ja sogar nachweisen. Selbst die überwiegende Mehrheit der SPD-Wähler lehnt das Gendern ab. Sogar die Grünen-Wähler haben eine Mehrheit gegen das Gendern. Aber das Interessante ist, in Hessen gibt es ja jetzt eine große Koalition und die hat das Gendern in der Bildung quasi genau das, was eigentlich das Ziel dieser INI ist, durchgesetzt. Also da gibt es eine schwarz-rote Koalition, die das Gendern abräumt. Hier in Hamburg geht die SPD ein hohes Risiko ein, weil sie eine Sache durchfechtet, muss man auch sagen, so ein bisschen also an den Grenzen der souveränen quasi Gestaltung, weil man hätte denen schon eine Fristverlängerung einräumen können. So haben die Möglichkeit, die Initiative sich als Opfer zu inszenieren. Also sie gehen sehr, sehr hart dagegen vor. Und das in einem Punkt, wo sie wissen, die Mehrheit haben sie nicht hinter sich. Da muss man sagen, haben sie den Grünen einen sehr, sehr großen Gefallen getan.
Okay, das war die politische Einordnung. Danke an Matthias Iken, unseren stellvertretenden Chefredakteur. Aber jetzt wollen wir es von der Initiative natürlich mal direkt wissen. Wie ist die Stimmung aktuell bei den Menschen, die hinter dem angestrebten Volksentscheid stehen? Einer von ihnen ist Jens Jeb, hauptberuflich Notar in Ottensen. Aber im Moment wichtiger, er ist eine sogenannte Vertrauensperson der genannten Initiative, ein offizieller Vertreter. Also, Hand aufs Herz, glauben Sie, Herr Jeb, dass Sie die Stimmen zusammenbekommen, ja oder nein?
Ja, natürlich. Also haben wir überhaupt gar keinen Zweifel. Die einzige Frage ist, wie einfach es den vielen Menschen, denen das Gendern wirklich auf den Keks geht, wie wir es ihnen machen, diese Unterstützung abzugeben. Und das ist in den Sommerferien einfach eine größere Herausforderung. Aber dass das klappt, da haben wir überhaupt gar keinen Zweifel dran.
Ja, darüber reden wir gleich nochmal. Aber sagen Sie mir bitte einmal, woher nehmen Sie denn diese Überzeugung? Weil auf der einen Seite, klar, haben wir eben auch mit Matthias Iken drüber gesprochen. Die Umfragen sagen alle, die Menschen haben eine ganz bestimmte Meinung zum Thema Gendern, beziehungsweise sie sind gegen das Gendern. Das heißt aber noch nicht, dass die Leute sich auch tatsächlich aufraffen und mitmachen.
Ja, das ist ja genau der Punkt. Dieses Aufraffen macht es ja so schwierig. Man muss entweder, oder auf den ersten Blick schwierig, man muss irgendwo hingehen, in ein Bezirksamt, dort kann man abstimmen, oder man geht auf die Straße, auf einen der Märkte, wo dann Menschen stehen werden, die Unterschriften sammeln. Das ist alles eher mühsam. Es geht aber viel einfacher. Und das ist das Tolle. Man kann, wie bei jeder Wahl auch eine Briefunterstützung beantragen. Und das geht ganz einfach mit einer einfachen Mail. Und da werden wir dann auch als Initiative entsprechend nochmal unterstützen. Das ist eine Sache, der Antrag von 30 Sekunden oder 60 Sekunden und dann bekommt man rechtzeitig die Unterlagen per Post zugeschickt, kreuzt an, schmeißt wieder rein und dann ist das erledigt. Also der Aufwand ist wirklich gering. Man muss es nur den Leuten sagen, dass es so ist, weil wir so häufig ja tatsächlich gar keine Volksbegehren haben und man da jetzt nicht dran gewöhnt ist. Und dann, wie gesagt, sind wir sehr, sehr entspannt, dass wir genügend Leute bekommen, weil das Feedback auch entsprechend so wahnsinnig positiv ist, das wir bekommen.
Ja, da erzählen Sie doch mal was drüber. Wo werden Sie denn darauf angesprochen? Sie sind ja ein bekanntes Gesicht dieser Initiative. Ich weiß jetzt nicht, ob Sie im Restaurant angesprochen werden. Aber wenn Sie im Auftrag der Sache sozusagen unterwegs sind, dann kriegen Sie entsprechendes Feedback. Kriegen Sie eigentlich auch Feedback von Menschen, die sagen, hört auf mit dem Mist, ich finde Gendern gut?
Nur wenn wir tatsächlich mit Politikern aus den Senatsparteien sprechen. Und dann ist das Feedback extrem so, ne, hört auf damit und das ist gut. Wobei es ist noch nicht mal so, dass sagen, wir finden es gut, sondern da wird es immer dargestellt, als sei es quasi die einzige Art und Weise, wie man überhaupt zum Ausdruck bringen kann, dass man selbstverständlich der Überzeugung ist, dass alle Menschen gleich sind, alle Menschen die gleichen Chancen haben sollten, dass man niemanden diskriminieren darf und schon gar nicht wegen seines Geschlechts. Also das wird immer so hingestellt, als sei quasi das Gendern die Lösung aller Probleme. Und wir sagen, nee, die echten Probleme werden durch Gendern nicht gelöst. Die müssen wir anders lösen und die müssen wir auch lösen. Und das, was durch Gendern kommt, ist eher ein Problem. Aber woher erfahren wir das? Naja, ich habe jetzt als Notar zum Beispiel den Vorzug, dass ich ja mit sehr, sehr vielen Menschen in Kontakt komme. Und zwar Menschen durch alle Gesellschaftsschichten durch. Also von denen, die nur zum Notar gehen, weil sie eine Erbschaft ausschlagen wollen, weil da jemand überschuldet verstorben ist, bis hin zu Unternehmern und dazwischen alles. Und natürlich kommt das Thema auch häufiger auf. Und da habe ich noch niemanden gehabt, der mir gesagt hätte, wirklich, Herr Jeb, ernsthaft, haben Sie nichts Besseres zu tun, das ist doch alles gar kein Problem. Und ich finde es sogar super, wenn gegendert wird.
Ja, aber da habe ich auch noch meine Zweifel, um ganz ehrlich zu sein. Also erstens, desto mehr ich drüber nachdenke, dieses Thema, ich muss mir da irgendwas bestellen, das dann ausfüllen und da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob das tatsächlich die Leute machen werden, aber da haben sie sich sicherlich ausführlich mit beschäftigt. Das Zweite ist, worüber ich ein bisschen stolper, also mein persönliches Feedback ist, wenn ich im Freundes- und Familienkreis mich über das Thema unterhalte, dann, das werden Sie sicherlich bestätigen können, also ich glaube, da wird sich unsere Betrachtungsweise oder unsere Erlebnisse nicht unterscheiden, dann habe ich schon das Eindruck, dass es die Menschen extrem emotionalisiert, es lässt keinen kalt, aber desto jünger die Menschen werden, mit denen ich spreche, desto mehr sind sie fürs Gendern.
Ja, ich sage mal so, desto jünger und akademischer sie werden, desto mehr sind sie fürs Gendern. Das würde ich sofort unterschreiben. Also ich glaube, dass es tatsächlich in der Gruppe der, sagen wir mal, 20- bis 30- oder auch 35-jährigen Akademiker, da würde ich sogar sagen, gibt es eine Mehrheit derer. also bei den Frauen mehr als den Männern, glaube ich schon, aber das kann schon sein. Das liegt natürlich an dem, und da sind wir ja genau beim Punkt, mit welcher Sprache einem begegnet wird und wie man geprägt wird und was einem auch gesagt wird. Wenn einem natürlich ständig gesagt wird, dass das generische Maskulinum eigentlich nur Männer betrifft und du als Frau bist bestenfalls mitgemeint, aber eigentlich auch nicht wirklich. Und wenn ich das permanent höre, dann ist es doch klar, dass ich das irgendwann auch mal wahrnehme und auch glaube. Und wenn ich komplett mit einer gegenderter Sprache sozialisiert werde, dass das dann für mich fast der Normalfall wird, glaube ich auch sofort. Und unser Punkt ist ja nur, dass wir sagen, es sollte eben nicht sein, dass dieser Normalfall durch Schule, durch Bildung oder Verwaltung erreicht wird, sondern wenn sich so etwas durchsetzt in der gesamten Bevölkerung, einfach wie sich manche andere Sache ja auch durchsetzt, okay, dann ist das so. Wir glauben aber nicht und wir sind fest überzeugt, dass es so eben nicht ist. Aber natürlich gibt es die Menschen, die das wollen, gar keine Frage.
So, nun haben wir ja das Problem, in Anführungszeichen, für Sie das Problem, dass wir beobachtet haben in den letzten Jahren, Jahrzehnten, dass sich die Politik hier in Hamburg durchaus mit Initiativen, die ein ähnlich heißes Thema angepackt haben und gesagt haben, wir wollen hier einen Volksentscheid herbeiführen, eine Volksabstimmung. Wir wollen hier tatsächlich die Politik in Anführungszeichen vor uns hertreiben, vielleicht auch in die Knie zwingen, dass die Politik dann immer gesagt hat, wir setzen uns mit denen zusammen und sprechen mal und gucken und loten mal aus. Das findet ja in Ihrem Fall nicht statt. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, warum das nicht passiert. Könnte es sein, dass die Politik glaubt, bringt eh nichts, weil wir liegen so weit auseinander, das kann nichts werden. Oder aber, dass die Politik sagt, der rot-grüne Senat, jetzt mit den Sommerferien, mit all das, was wir denen da sozusagen, ich formuliere das mal ein bisschen dreister, als Knüppel zwischen die Beine, das wird eh nichts, wir müssen uns um die nicht kümmern. Was glauben Sie, welche Variante von denen, die ich eben geschildert habe, zutrifft?
Also, nicht kümmern. Ich glaube schon, dass da eine große Sorge herrscht, dass nicht nur das Volksbegehren erfolgreich wird. Ich glaube, das ist natürlich auch die Sorge, aber auch, dass es sehr erfolgreich werden könnte. Es kommt ja sicherlich auch darauf an, wie viele Stimmen wir hätten.
Und also der Senat nimmt Sie ernst und hat Angst vor Ihnen. Das glauben Sie schon?
Ja, Angst ist ein großes Wort. Ich tue mich immer ein bisschen schwer mit Angst.
Ja, natürlich, okay, hat gut.
Angst und schläft schlecht. Nicht?
Aber, nee, das meine ich nicht, aber Befürchtung hat, Sie könnten es schaffen.
Ich habe Befürchtung. Das ist ja, man muss ja mal einsehen, wenn dieses Volksbegehren ist der mittlere Schritt. Der ist jetzt noch nicht so wahnsinnig publik. Da müssen wir gucken, dass wir für uns werben. Wenn der aber durchgeht, dann kommt es ja zum Volksentscheid. Der Volksentscheid wird stattfinden mit der Bundestagswahl. Jeder wird dann abstimmen können. Mhm. Übrigens auch jeder, der für das Gendern ist, wird dann aktiv sagen können, Blödsinn, was diese Initiative will, wir sind für das Gendern. Und alle anderen werden sagen können, wir sind dagegen. Und dann kriegen wir endlich mal wirklich die Meinung von allen Hamburgern jedenfalls, die bei der Wahl teilnehmen. Und davor, glaube ich, hat der Senat schon Sorge, weil sie genau wissen, das geht schief. Es gibt keine Mehrheit in der Bevölkerung für das Gendern, wenn sie einfach direkt gefragt werden und abstimmen können. Und die Debatte wird dann komplett reinfallen, auch überlagern, ich sag mal, den Bürgerschaftswahlkampf, der im Frühjahr ist. Das Thema ist dann ja auch Thema. Das wird ja genau die Zeit, in der dann der Volksentscheid beantragt wird. Und ich glaube, die Debatte wollen sie dann auch nicht haben. Und deswegen hoffen sie natürlich, dass das jetzt doch irgendwie schief geht. Und es gibt noch einen weiteren Weg, warum sie das hoffen. Das wissen Sie vielleicht, wir reden ja immer häufig über Digitalisierung. Und Hamburg sagt ja auch, es ist eine ganz digitale Stadt. Das Volksabstimmungsgesetz hat vor 16 Jahren schon vorgesehen, dass man so ein Volksbegehren nicht nur durch seine Unterschrift auf irgendeiner Liste unterstützt oder seine Unterschrift auf einem Brief von Unterlagen, sondern dass man das auch machen kann auf eine Art und Weise, die rechtlich der Unterschrift gleichgestellt ist. Und das gab es vor 16 Jahren schon. Das war eine qualifizierte elektronische Signatur, für die man so eine spezielle Signaturkarte brauchte. Fürchterlich kompliziert, hat keiner gemacht, hat auch niemand interessiert. Seit 2015 ist das aber unser Personalausweis mit der PIN. Ist genau das. Nach allem Recht, was wir haben, ersetzt das die Unterschrift, ist gleichbedeutend. Und das steht im Gesetz, im Volksabstimmungsgesetz, dass man das so machen kann. Und es wird einfach nicht umgesetzt. Der Senat setzt es seit 16 Jahren nicht um. Sie können Stand heute nicht online ihre Stimme abgeben,
ja,
obwohl es im Gesetz steht.
Okay, verstehe ich. Guter Punkt. Aber jetzt abschließend die Frage dazu. Werden Sie rechtliche Schritte dann einleiten, um das zu erzwingen? Weil ich glaube, wenn man das vor Gericht versucht, das kann ja auch Jahre dauern. Oder gibt es da die Möglichkeit, eine schnellere Entscheidung herbeizuführen?
Ja, wir glauben schon, dass es eine schnelle Entscheidung gibt. Die Sache ist ja immer, wir können das natürlich eigentlich erst erzwingen in dem Moment, wo wir auch irgendwie klageberechtigt sind. Klageberechtigt sind wir eigentlich erst in dem Moment, wo wir sagen, es gibt ein Volksbegehren. Das Volksbegehren gibt es aber erst, wenn wir den Antrag stellen. Den Antrag können wir erst vorschlagen, wenn die Fristen abgelaufen sind in der Bürgerschaft. Die läuft nun morgen ab. So, und danach werden wir uns das tatsächlich vorbehalten. Und vor allen Dingen sagt eben die Hamburgische Landesverfassung in den Paragraphen 50, wir sind klageberechtigt und zwar nicht irgendwie vom Verwaltungsgericht, sondern vom Landesverfassungsgericht. Und ich glaube schon, dass die Sache beim Landesverfassungsgericht landen wird, ob der Senat nicht verpflichtet ist, ein Gesetz, was die Bürgerschaft vor 16 Jahren erlassen hat, dann doch mal umzusetzen und die digitale Abstimmung zu ermöglichen.
Jens Jeb von der Initiative Schluss mit Gendersprache in Verwaltung und Bildung. Es ist der absolute Zufall, aber wir nehmen das einfach mal mit und der Zufall ist folgender. Gestern habe ich mit dem Kabarettisten Matthias Riechling ein Interview geführt. Eigentlich für die Episode von morgen gedacht, also für Mittwoch. Der Mann hat nämlich ein paar Auftritte hier in Hamburg geplant. Und während unseres Talks kamen wir auch auf das Gendern. Hat sich so ergeben und da dachten wir, das packen wir jetzt noch hinten dran. Matthias Riechling, einer der bekanntesten Kabarettisten in unserem Land, jetzt bei Becker am Morgen.
Nehmen wir mal zum Beispiel das Gendern, ja, also dieses mit dem Steuerinnenzahler und so weiter. Das geht mir dermaßen auf die Nerven, dass ich ganz bewusst und ganz absichtlich überhaupt gar keinen femininen Begriff mehr verwende. Ich sage nur noch liebe Zuschauer und Punkt. Ja. Warum?
Ist das für manche schon eine Provokation? Im Publikum?
Ja, das kann sein, dann soll es das sein. Ja. Ich sage Ihnen auch warum. Ich habe auch eine Begründung dafür. Ja. Natürlich wissen die Fachleute wissen diese Begründung, aber der normale Zuschauer eben nicht. Es gab, als Frau Kramp-Karrenbauer ins Amt kam, als Verteidigungsministerin, wollte sie durchsetzen, dass man sagt Oberstin und Generälin. Und daraufhin schrieben ihr die Frauen in der Bundeswehr, sie möchte diesen Schwachsinn bitte lassen, denn Oberst und General ist eine Funktion und geschlechtsunspezifisch. So. Und deswegen von Stund an ist auch für mich der Begriff Bundeskanzler auch für Frau Merkel gültig. Ich sage nie Frau Bundeskanzlerin. Und ich bin neulich zu meiner Zahnärztin gegangen, da steht am Schild vorne dran, der Dame und Zahnarzt. Ja, wunderbar, so wollen wir es doch beibehalten.
So, jetzt reicht's aber auch, oder? Also zum Thema Gendern. Was Sie, liebe Podcast-Freunde, heute bei Becker am Morgen gehört haben, ich gebe das gern zu, ging in der Tendenz klar gegen das Gendern. Für morgen versuchen wir auf jeden Fall, Befürworter des Genderns ans Mikro zu bekommen. Und von Matthias Riechling haben wir morgen auch noch mehr im Angebot. Nicht zum Gendern, sondern zu der Frage, welche Themen er aktuell bei seinen Auftritten lieber weglässt. Oder gibt es bei ihm diese Schere im Kopf gar nicht? Morgen mehr dazu. Liebe Podcast-Freunde, was sagen Ihnen folgende Namen? John McCarthy oder Marvin Minsky? Wahrscheinlich nichts. Ich weiß mit diesen Namen auch erst seit der Recherche für diese Episode etwas anzufangen. Diese beiden Männer und noch ein paar andere haben im Jahr 1956 auf einer wissenschaftlichen Konferenz in den USA den folgenden Begriff geprägt. Künstliche Intelligenz. Damit sollte das Streben nach der Schaffung von Maschinen beschrieben werden, die menschenähnliche Intelligenz aufweisen könnten. Irre. 1956. Das Thema ist heute so aktuell wie noch nie. Gestern hatten wir bei uns im Podcast ausführlich mit Kultursenator Carsten Broster über KI im Zusammenhang mit Musik getalkt. Ich fand, der Mann klingt so, als ob er auf diesem Gebiet ziemlich viel Ahnung hat. Hängen wir doch jetzt mal Teil 2 des Interviews ran. Und wir machen mit der Frage weiter, gibt es eine Idee, wie KI in unserer Stadt der Musikszene weiterhelfen könnte? Vielleicht auch der arg angeschlagenen Clubszene. Wie könnte KI uns voranbringen? Ich weiß, das ist eine sehr, sehr theoretische Frage, aber vielleicht haben Sie eine Antwort, Herr Broster.
Ehrlicherweise noch nicht. Wenn ich sie finde, würde ich mich damit selbstständig machen und das mit der Politik bleiben lassen.
Ach was.
Vielleicht, dass das auch mal was Interessantes wäre. Nein, also ich glaube, es gibt total viele Möglichkeiten. Also wo KI zum Beispiel spannend ist, ist, es ist jetzt sehr mittelbar im Kulturbereich, aber wir kommen ja ganz schnell, wenn wir so bei der Frage sind, was will denn so ein Publikum hören, sagen, dann braucht man ja eigentlich normalerweise die Daten über das Nutzungsverhalten. Und da kommen wir sofort an diese Kante ran, wo Leute sagen, ja, aber ich will dir meine Daten ja eigentlich gar nicht geben. Und sagen, man will nicht sozusagen so weit auch sich selber durchleuchtbar machen als Kunde. Natürlich kann ich mit KI-Modellen irgendwann solche Sachen auch typologisch organisieren und brauche gar keine echten Daten mehr, sondern lass einfach eine künstliche Intelligenz durchspielen, wie denn so Reaktionsmuster auf bestimmte Sachen sind. Das kann durchaus helfen. Ich kann mir auch vorstellen, und das finde ich total spannend, diejenigen, die ich aus der Musik ein Stück weit rausgehe und eher in den erweiterten Bereich, die angefangen haben, so richtig interessant mit künstlicher Intelligenz zu arbeiten, dann kenne ich ganz viele Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die sagen, ich nutze dieses Prompting mal und guck mal, was so passiert. Also kann ich die KI davon überzeugen, dass jemand, der tot ist, doch noch lebt? Und auf welchem Wege geht das? Und solche Sachen. Ich glaube, da ist eine Menge Fantasie drin in der Auseinandersetzung mit der KI und einfach sagen, sich in diese Bereiche hineinzubegeben, auch diese Versuche, gab es von der New York Times mal vor anderthalb Jahren einen Tech-Redakteur, der versucht hat, hinter den Algorithmus zu gucken. Und dann hat er irgendwann die KI, ChatGPT damals in der früheren Form, mit C.G. Jungs Konzept des anderen selbst konfrontiert. Also wenn du nicht der wärest, der du bist, wer würdest du denn dann sein wollen, hat er die KI gefragt. Und auf einmal hat die KI, die sonst programmiert war, dagegen irgendwas über sich selber preiszugeben, angefangen so wild zu halluzinieren, dass dabei das wildeste Gespräch rausgekommen ist und die KI zum Schluss diesen Tech-Redakteur versucht hat, davon zu überzeugen, dass er eigentlich in die KI verliebt sei, seine Frau verlassen müsse und dringend jetzt ein glückliches Leben mit der künstlichen Intelligenz zu Ende verbringen müsse. Die New York Times hat dieses Protokoll auch veröffentlicht. Das liest sich total dystopisch auf eine Art. Aber ich glaube, da stecken einfach Mechanismen drin, Dinge zu erschaffen, die man sonst nicht erschaffen kann. Und so, hoffe ich, nähern wir uns dieser künstlichen Intelligenz. Wir nutzen die als Sparringspartner und gucken mal, was da entstehen kann und nutzen die als ein weiteres kreatives Ausdrucksfeld.
Also erstmal finde ich das ja gut, dass Sie als Politiker so tief in dem Thema drinstecken. Also das finde ich, um ehrlich zu sein, ziemlich beruhigend. Das Zweite ist, was ich jetzt natürlich Sie fragen muss, Sie als Politiker, wenn Sie Vorträge halten, wie viel ChatGPT ist in Ihren Reden drin, ehrlich?
0,0.
Haben Sie es noch nie probiert?
Ich hab's einmal spaßeshalber probiert und habe sofort verworfen. Also ich habe mal mit meiner Tochter zusammen, das haben wir mal versucht, da haben wir versucht, lass uns das mal ausprobieren, so ein bisschen rumgedaddelt zu Hause und haben gesagt, okay, wir schreiben mal eine feministische Version von Peter Pan, sozusagen als Theaterstück.
Das ist eine Hammeridee.
Ja, wir brauchten irgendwie was, sozusagen, wir kamen nicht so richtig weit, weil sozusagen offensichtlich war zu dem damaligen Zeitpunkt jetzt schon ein Jahr her oder sowas, war ChatGPT noch nicht bereit, irgendwie so richtig darauf einzugehen, Peter Pan so komplett umzudrehen. Aber das haben wir einfach mal so rumgedaddelt. Aber ich merke einfach, natürlich sind das Gebrauchsversatzstücke, aber sozusagen die der Text dann auch produziert. Und das ist auch irgendwie alles okay. Aber als ich mal ChatGPT nach meinem Lebenslauf gefragt habe, hat es mir gesagt, ich sei irgendwie Bundestagsabgeordneter. Das war ich nur echt noch nie. Und solche Sachen. Und es bleibt generisch. Also es fehlt noch was. Und es schöpft natürlich immer nur aus dem Vorhandenen. Das darf man ja auch nicht vergessen. Also noch sind wir ja nicht so weit, dass daraus auch das entsteht, was nicht aus den bisher vorhandenen Mustern irgendwie generiert werden kann, außer es wird eine Halluzination. Und die wiederum ist dann ja ganz gefährlich. Also eben so eine Sache wie, der ist Politiker, dann war der bestimmt, und der war in Berlin, dann war der bestimmt im Bundestag. Was nicht stimmt. So, und weil aber eben einfach nur Muster aus Texten anders zusammengebaut werden. Mir macht, das liegt jetzt aber auch bei mir dann einfach so viel Spaß, selber zu überlegen, was ich öffentlich sagen will. Und ich glaube, es macht dem Publikum auch mehr Spaß, dass ich auf diesen Gag, den ja alle Politiker irgendwann gemacht haben, und diese 20 Zeilen waren KI generiert, auf den habe ich bisher verzichtet.
Aufatmen also im Senat. Carsten Broster schmeißt noch nicht hin, weil die entsprechende Idee für den Wechsel in die Selbstständigkeit, diese Idee fehlt ihm noch. Das aber mal nur nebenbei. Ich muss leider sagen, Herr Broster, es gibt durchaus Politiker, bei denen würde ChatGPT die Qualität der Reden garantiert steigern. Wie auch immer. Dank an Hamburgs Kultursenator Carsten Broster für die sehr aufschlussreichen und unterhaltsamen Gedanken zum Thema KI. So, wir sind am Ende von Episode 98. Was machen Sie jetzt als nächstes? Also ich gehe nach der Produktion in die Redaktion und schaue mal, was noch so anliegt, also ganz normales Business. Mein Producer Sebastian Günther dagegen geht mit dem Laptop unter dem Arm in irgendein Café in Italien und futtert süße Cannelloni. Und das läuft dann unter Homeoffice. Nee, stimmt nicht. Homeoffice im Ausland nennt sich Workation, habe ich auch gelernt. Wieso habe ich das nur genehmigt? Jetzt gibt's noch im Schnelldurchlauf die Meldung, die wir im Podcast nicht ausführlich behandelt haben. Dann sind Sie rundum informiert. Bis morgen und bye-bye.
Der Hamburg-Nachrichtenüberblick bei Becker am Morgen.
Ich bin Sönke Röhling, guten Morgen. Das Arbeitsgericht Frankfurt hat den Antrag der Deutschen Bahn, den heutigen Lokführerstreik zu stoppen, abgelehnt. Damit gilt auch bei der S-Bahn hier in Hamburg wieder ein Notfahrplan. Bei den letzten Streiks der GDL fuhren auf den Hauptlinien S1, 2 und 3 die Züge nur im 20-Minuten-Takt. Auch bei der Lufthansa wird heute erneut gestreikt. Die Gewerkschaft UFO hat die Flugbegleiter aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Am Hamburger Flughafen wurde schon gestern gut die Hälfte der Verbindung von und nach Frankfurt gestrichen. In Finkenwerder ist der Grundstein für die neue kombinierte Feuer- und Rettungswache gelegt worden. Ab 2026 sollen hier insgesamt 140 Einsatzkräfte Platz haben. Der Neubau wird sowohl für den Hafen und das Airbus-Gelände zuständig sein, als auch für die Obstanbaugebiete im Umland. Kostenpunkt rund 35 Millionen Euro.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast. Thank you.